nimmst einen Schokolad mit und gehst wieder raus. Ich will dich heute ermutigen, nicht nur den Schokolade, sondern auch das Gemüse für dich mitzunehmen oder was auch immer da vielleicht noch ganz gut wäre. Okay, und ja, damit wir einfach gemeinsam hier ein Stück weiter wachsen dürfen, möchte ich jetzt auch zum Anfang beten. Jesus, danke für diesen Gottesdienst, für diese Möglichkeit, mit dir in Verbindung zu sein. Und es ist jetzt mein Gebet, dass ich die Dinge sage, die du heute hören möchtest oder dass wir sie hören, dass du die Dinge in meinen Mund legst und mir hilfst, die Worte zu wählen. Und ich will dich auch bitten, ja, dass du mir vergibst, da wo ich in der letzten Woche nicht würdig war für dein Wort. Und ich will dich jetzt bitten, dass du uns hilfst, wirklich diesen nächsten Schritt zu gehen mit dir. Diesen einen nächsten Schritt. Amen. Genau, wir schreiben das Jahr 2040. Ich fange mal wieder ganz kurios an. Seit 2 Monaten gehst du in diese Kleingruppe. Pünktlich dienstags um 18 Uhr. Du hast nicht erwartet, dass es das wirklich geben kann. Du bist schon ein bisschen überrascht, dass es das jetzt in dieser Gemeinde gibt. Lange hast du davon geträumt. Ja, es ist ein Traum von Kleingruppe. Denn dienstagabends stimmt einfach alles. Der Kleingruppenleiter kümmert sich liebevoll um alle. Dein Lieblingsessen wurde auch schon gekocht. Deinen lästigen Alltag kannst du gut vergessen und auch auf Fehler wirst du nicht angesprochen. Jeder achtet dich für deinen wichtigen Beruf und auch deinen neuen Haarschnitt, dein Parfum, dein Erfolg. Es wird bemerkt. Aber nun zu den Dingen, die dir wirklich wichtig sind. Die Teilnehmer schätzen einfach ausnahmslos jeden deiner Gedanken. Und hier wird zum ersten Mal die ganze Bibel richtig ausgelegt. Keine Diskussion über Fleischkonsum, über Frauenrollen, über Kindererziehung, über Politik, Kriegsdienst oder Corona. Denn hier folgt jeder exakt deiner Argumentation. Ihr könnt euch also ganz darauf konzentrieren, die schwache Gemeinde in Laupheim ein bisschen mehr auf Kurs zu bringen. Deine Vorschläge, den Gottesdienst umzugestalten, finden endlich offene Ohren. Die Teilnehmer ermutigen dich sogar, den Pastor anzusprechen, weil sie dieselben Probleme ja auch schon lange bemerken. Von der Auswahl der Predigtthemen über den Lobpreisstil bis hin zur Frage, wofür der Zehnte ausgegeben wird, für alles hast du die richtige Antwort. Gott sei Dank, das sehen alle anderen Teilnehmer genauso. Gemeinde sollte einfach ein bisschen so mehr so sein wie du, das findet hier jeder. Die Gruppe Geistreich Heiligscheinende hat übrigens noch Platz für mehr Menschen mit ähnlichem Profil und derselben Meinung. Wer weiß, vielleicht haben sie sogar einen Platz für Jesus. Ja, 2040. Du sitzt zum ersten Mal mit 10 geklonten Menschen deiner selbst in einer Kleingruppe und freust dich, dass du zum ersten Mal wirklich verstanden wirst. Okay, genau, dass du zum ersten Mal wirklich verstanden wirst. Ja, ein kleines lustiges Dystopie-Utopie-Ding zum Anfang. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber ja, wir reden heute wieder über einen unserer Werte. Vielleicht hat jemand schon eine Idee über welchen. Das ist jetzt nicht ganz so einfach, aber man könnte es rausfinden. Einen unserer Gemeindewerte. Wir reden über den Wert, wir leben als Familie. Also genau, es hätte jetzt auch irgendwie sein können, wir geben unser Bestes oder sonst was. Aber ich möchte heute über Gemeinde sprechen und über das, was Gemeinde auch für uns alle sein darf. Gemeinde ist ganz, ganz viel. Da steckt auch ganz viel drin und das kann ich heute gar nicht alles sagen. Ich will heute darüber reden, dass wir diesen Wert hier ja installieren, etablieren möchten. Ich war mal in einer Gemeinde und habe dort mit ausgeholfen. Und ich habe gedacht, es war eine Jugendgruppe in Bayern. Und ich habe gedacht, wenn ich da hinkomme Ich bringe einfach echt ein paar gute Ideen mit. Und ich habe auch gemerkt, die Leute haben sich richtig gefreut. Die waren dankbar für alles, was ich eingebracht habe. Ich habe gedacht, so, wenn ich da komme und meine Ideen mitbringe, dann wird es aufwärts gehen. Und ich habe so gemerkt, super, dass jetzt da ein Teppich auf der Bühne ist und dass es da jetzt Strahler gibt und dass es da jetzt vielleicht auch mal eine coole Predigtserie gibt. Aber so wirklich was verändert habe ich nicht, musste ich mir dann irgendwann eingestehen. Und so glaube ich, ist es mit Werten einfach eine große Herausforderung, nicht nur hier vorne zu stehen und sie zu erzählen, sondern wirklich daran zu arbeiten, dass sie in unserem Herzen ein bisschen tiefer ankommen und dass wir diese Prägung selber in unserem Leben zulassen und erleben. Und ich glaube, da können wir alle ein bisschen noch wachsen. Aber zunächst mal zu diesem Wert überhaupt. Wir leben als Familie. Was meint denn das? Um ein paar Missverständnisse zu klären. Also es geht nicht darum, dass wir hier in der Gemeinde besonders Paare mit Kindern bevorzugen wollen. Ja? Wenn ihr kein Kind habt oder auch kein Kind bekommen könnt oder was auch immer, ihr seid hier herzlich willkommen, ja. Wir wollen auch nicht, dass nur Menschen kommen, die das irgendwie gesund in ihrer Familie hinkriegen, sondern in all der Gebrochenheit deiner Familie bist du hier herzlich willkommen. Wenn du Single bist, wenn du verwitwet bist, wenn du dein ganzes Leben lang irgendwie gedacht hast, also dieser und jene Beziehung ist schief gegangen, irgendwie geht bei mir alles schief, dann bist du hier herzlich willkommen. Amen. Ich hoffe, Amen. Ja. Also Gottes Idee ist Gemeinde, aber wenn wir sagen, wir leben als Familie, dann ist da etwas drin von Gottes Idee für Gemeinde, nämlich Gottes Idee für Gemeinde ist Familie. Gott möchte nicht nur, dass Gemeinde irgendwie so eine Art religiöser Verein ist, sondern wir glauben, dass Gott eine neue Familie geschaffen hat. Jesus sagt einmal, wenn du mir nachfolgen willst oder wenn du zu mir kommst, dann brauchst du eine Wiedergeburt durch Wasser und Geist. Und dann sagt da so ein Pharisäer oder Hohepriester, ja, Schriftgelehrter, auf jeden Fall war es ein Schriftgelehrter, Nikodemus, ich kann doch nicht zurück in mein Mamas Bauch, das geht doch gar nicht. Und Jesus sagt, nee, aber Wiedergeburt braucht es trotzdem. Und Jesus erklärt es an anderer Stelle so, dass er sagt, da kommen auch Leute zu ihm und sagen, wo sind eigentlich deine Mama, deine Geschwister, die sind da, Jesus, und die wollen mit dir reden. Und Jesus sagt, nee. Also, wer sind meine Mutter und meine Geschwister, fragt er. Und dann zeigt er auf seine Jünger und sagt, das sind meine Mutter und meine Geschwister, denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Jesus, er ruft uns in eine Nachfolge hinein, wo wir auf einmal Geschwister von ihm werden, Mutter von ihm werden. Das finde ich jetzt ein bisschen seltsam, dass er es so sagt, aber gut, wir werden auf jeden Fall Teil seiner Familie. Und damit werden wir automatisch auch Teil einer gemeinsamen Familie. Und Paulus drückt es so aus, ihr seid keine Fremden mehr, geduldete Ausländer, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und ihr gehört zur Familie Gottes. Epheser 2, Vers 19. Und im Epheserbrief erklärt es Paulus ein bisschen, was da passiert. Du darfst mal das Bild zeigen, nämlich, dass Gott eine Idee hatte mit Gemeinde, ja, dass es sein Meisterstück werden will. Das ist schon von vor Anbeginn der Welt war klar, er will irgendwann mal eine Bundesfamilie schaffen und in Jesus werden die alle vereint sein. Genau, und das ist es, was Jesus tun will und er ja, nimmt uns alle ganz gerne in den Arm und damit kommen wir uns automatisch auch irgendwie näher, ja. Das ist manchen Menschen lieber, das ist manchen Menschen nicht so recht. Die möchten gerne, dass niemand weiß, wer sie sind. In Gemeinde ist es schon auch Gottes Idee, dass irgendwann mal die Leute wissen, wer du bist und dass man dich kennenlernt. Ich möchte zum Predigttext von heute kommen, Johannes 15, Vers 9 bis 17. Jesus spricht zu seinen Jüngern. ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Krass. Bleibt in meiner Liebe. Ihr bleibt darin, wenn ihr meinen Anweisungen folgt. Auch ich habe immer die Weisung meines Vaters befolgt und bleibe in seiner Liebe. Ich habe euch das gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen wird. Meine Weisung an euch lautet: Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Lasst uns diesen Satz mal gemeinsam sagen. Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Das ist sein Auftrag an uns. Die größte Liebe beweist der, spricht er weiter, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr meinen Anweisungen folgt. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn einem Diener sagt man, der sagt nicht, was er vorhat. Aber euch habe ich alles anvertraut, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich ausgewählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr losgeht und Frucht bringt, Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinen Namen um irgendetwas bittet, wird er es euch geben. Ich befehle euch, einander zu lieben. Da steht's nochmal. Okay, also über Liebe kann man viel reden und haben wir auch schon viel geredet. Aber ich finde es schon krass, was Jesus hier macht. Er baut hier schon einen krassen, enormen Anspruch auf. Er sagt, also schaut mal, die Liebe zwischen mir und meinem Papa, die ist ja endlos groß. Ja. Die ist ja riesig, die ist gewaltig. Gott, Vater und Gott, Sohn, die sind sogar verschmolzen eins. Und jetzt sagt Jesus, und ich habe euch genauso geliebt wie mein Vater. Das ist unvorstellbar. Und jetzt sagt er, okay, und dieses Maß an Liebe, mit dem seid ihr beauftragt. Ja? Herr Jesus, du hättest ein bisschen kleiner vielleicht den Anspruch setzen können, oder? So, wir leben als Familie. Ist nicht unbedingt so, dass wir sagen, ja, wir finden das toll, das ist eine tolle Werbestrategie. Ja. Natürlich auch, aber es ist die Idee von Jesus, dass wir am Ende in so einer Liebe sind, dass es im Endeffekt völlig egal ist, ob die Leute jetzt meine Brüder und Schwestern im Geiste sind oder ob sie leiblich meine Brüder und Schwestern sind. Natürlich gibt es da Unterschiede, verstehe mich nicht falsch, aber es soll eine Familie sein, es soll eine intensive Beziehung sein. Und auch da natürlich in der Familie hast du zu jedem ja auch irgendwie unterschiedliche Beziehungen, zu den einen mehr, zu den anderen weniger. Ich möchte so ein paar Punkte von Familie aufgreifen, die es ja irgendwie in jeder Familie gibt. Und ja, drei Gedanken dazu. Und immer wieder ist meine Ermutigung, meine Botschaft heute an dich: Lass dich einfügen in Gottes Familie. Lass dich einfügen. Der erste Gedanke ist mir deutlich geworden, als ich meiner Frau den Titel meiner Predigt gesagt habe: Wir leben als Familie. Das ist meine Predigt. Und sie hat gesagt: Ja. Das passt ja gerade. Der Hintergrund: eine schwierige Nacht, in der beide Kinder nicht schlafen wollten, so abwechselnd. Erst die Kleine wach, dann der Große wach, dann wieder die Kleine schlafend und so weiter und wieder wach. Irgendwann um 3 Uhr piepst die Spülmaschine und hört nicht auf zu piepsen und hört nicht auf, Wasser rauszupumpen, obwohl keins mehr drin ist. Ja, des Morgens wachen wir auf und die Stimmung ist natürlich so mittelmäßig bescheiden. Ja, ich habe Gott natürlich trotzdem um Kraft gebeten und irgendwie geguckt, ob wir den Tag so schaffen. Räum die Milch ein in den Kühlschrank und sehe, der Deckel ist nicht ganz zu, der ganze Kühlschrank voller Milch. So, also großartig ging es weiter. Im Endeffekt gab es dann auch noch so gewisse Gefühle, die es im Alter einer Autonomiephase gibt meines Kindes. Ich möchte jetzt da nicht zu weit ins Detail gehen. Am Ende waren wir alle ziemlich platt und froh, dass dieser Morgen irgendwie vorbei war und jeder seinen eigenen Weg gehen konnte. Ich will nur sagen, das Erste, was mir zur Familie eingefallen ist, so traurig es nun mal ist, ist, es gibt keine reibungslose Familie, oder? Es gibt keine reibungslose Familie. Wenn du in einer reibungslosen Familie lebst, ich glaube, dann habt ihr euch einfach nur nicht wirklich begegnet, dann seid ihr nicht im Austausch miteinander, dann habt ihr einfach zu wenig miteinander zu tun. Okay? Aber du darfst mich gern eines Besseren belehren. Wisst ihr, ich habe letzte Woche eine Predigt gesehen und ich habe sie mir angehört, die war genial, die war super und es war so ermutigend und ich habe mir gedacht, ah, schön, tolle Gemeinde, ich war da ja auch schon einmal, habe sie auch mal besucht. Und ich lese die Kommentare unter dieser Predigt und ich lese einen Kommentar, der mich sehr getroffen hat. Ich wünschte, hier in unserem Bundesland würde es eine so tolle Gemeinde geben, also wie diese. Ich war schon in mehreren und ich fühle mich da nie wohl. Und wisst ihr, es gibt die eine Seite, was tut die Gemeinde, was macht sie richtig und was macht sie falsch, aber es gibt dein persönliches Leben. Und dieser Frau, zumindest mal so, wie sie da eben sich nennt, dieser Kim, würde ich gerne eine Antwort geben. Kim, irgendwas an dieser brennenden Gemeinde fasziniert dich. Und ich und mich ja auch. Trotzdem bin ich traurig, wenn ich deinen Post lese. Du könntest Teil der Lösung sein. Geh, brenne, diene irgendeiner dieser Gemeinden von Jesus in deinem Bundesland. Und hilf ihnen mit, diesen Status quo erstmal zu schaffen. Weißt du, du bist in seine Gemeinde berufen und nicht in eine perfekte Gemeinde. Du bist in Gottes Familie berufen. Ja, sie ist seine Braut, aber sie ist nicht makellos. Es ist gar nicht so entscheidend, welche Gemeinde du dir raussuchst. Du kannst jeder Gemeinde dieser Welt zu Wachstum verhelfen, wenn das Wachstum bei dir anfangen darf. Paulus sagt einmal, oder nee, wir wissen nicht, ob es Paulus ist, der Hebräer-Schreiber sagt, lasst uns aufeinander achten, Hebräer 10, Vers 24, 25b. Lasst uns aufeinander achten und uns zu gegenseitiger Liebe anspornen. Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen. Wolfgang hat es mal so schön gesagt, es geht vielleicht in diesem Vers gar nicht so sehr darum, dass du nicht kommst und deswegen was verpasst, sondern es geht darum, dass andere was verpassen, weil du nicht gekommen bist. Ja? Du hast nämlich den Geist Gottes und den hättest du mitbringen sollen. Ja? Und deswegen ist mein erster Gedanke hier, Familie ist ein ständiges Entwicklungsfeld, aber lass dich bitte einfügen in Familie. Warum? Weil es ist deine Berufung, in Familie Gottes zu sein. Es ist nicht dein Bonusprogramm zum Christsein auch noch dazu, ja, dass du dir dann noch die passende Kirche suchst und wenn du keine findest, dann gehst du in eine Online-Kirche. Nein, sondern, also versteh mich nicht falsch, das darf es alles geben, nur trotzdem, Gott hat dich erwählt für diese Familie, der du irgendwann mal Hallo sagen darfst, ja. Und es ist Familie ist ein Entwicklungsfeld, aber in erster Linie für deine persönliche Entwicklung. Weißt du, viele Menschen verlassen Gemeinde und ich will es mal so ganz hart sagen, weil sie in ihrer eigenen Unreife drin bleiben wollen. Okay? Denk einfach mal drüber nach. Familie ist ein Entwicklungsfeld. Gemeinde darf ein Entwicklungsfeld sein. Und Jesus möchte dich in einer Nachfolge haben, wo er dir Anweisungen geben kann. Wo er dir sagen kann, das ist dein nächster Schritt. Versuch mal das aus, probier mal das. Und ich bin so froh, weil ich oft in Gottesdiensten sitze und nicht, weil wir die richtige Gemeinde sind, sondern oft geht es mir so, dass ich höre, ach ja, da ist ein Gedanke, das sollte ich vielleicht nochmal irgendwie korrigieren nächste Woche. Oder, da sollte ich vielleicht mal den nächsten Schritt gehen. Ich sollte vielleicht dieses oder jenes beachten. Ich hoffe, dass du solche Gedanken auch hast in der Predigt und dass der Heilige Geist zu dir spricht und dir irgendwas aufdeckt, wo du dich weiterentwickeln darfst. Ja, das ist noch viel wichtiger als alles, was wir an schönen Geschichten oder sonst was hier in der Predigt haben, dass du persönlich sagst, ich nehme irgendwas mit, wo ich mit Gott den nächsten Schritt gehe. Jesus hat diesen einen Vers, den fand ich so komisch oft, ja. Also als ich noch keine Kinder hatte, ich habe den nicht gecheckt. Ich habe gedacht, Jesus, das kann man doch nicht sagen. Ich sag's mal so, wie ich es auswendig gelernt habe. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Geh mal zu deinem Freundin und sag, du bist mein Freund, wenn du tust, was ich dir sage. Der wird dir den Vogel zeigen, wahrscheinlich. Seit ich Kinder habe, kann ich es irgendwie verstehen. Wenn ich meinem Sohn was sage und er tut's nicht, dann leidet unsere Freundschaft. Das heißt nicht, dass ich ihn nicht mehr liebe, aber es leidet unsere Freundschaft. Und zu einem guten Vater-Sohn, zu einer guten Vater-Sohn-Beziehung gehört dazu, dass er seine Rolle als Sohn irgendwo immer wieder auch mal akzeptiert, ja? Und nicht der Vater ist. Ich sag ihm manchmal, irgendwann hast du deine eigene Familie, da darfst du es dann so machen. Ja? Familie, wenn wir es anschauen, wie es ursprünglich gedacht ist, ja? Da kommt ein Baby nicht einfach nur aus einer Wunschidee, sondern da passiert etwas, das sind Menschen, die Entscheidungen treffen dafür, die viele Entscheidungen dafür treffen und dann im Idealfall, ja, kümmern sie sich um dieses Kind und dann ist da schon eine Ordnung da, ja. Das Kind, das Baby kümmert sich logischerweise nicht um die Eltern in diesem Stadium. Und ich merke so aus Familienhilfe, ja, ich habe ja jetzt einige Zeit Familienhilfe gemacht, ich werde diese Arbeit jetzt beenden, aber in Familienhilfe gibt es nicht die eine Methode, die immer wirkt. Das gibt es leider nicht, ja. Das hätten wir gerne. Aber was auf jeden Fall hilft, ist der Gedanke, wer hat hier eigentlich welchen Platz? Ja, wer hat auch welche Bedürfnisse, aber auch wer hat eigentlich welche Rolle auszufüllen, ja. Und nochmal wirklich drüber nachzudenken, was ist eigentlich der Platz? Und schwierig ist es, wenn Erwachsene die ganze Zeit leben wie Teenager oder wenn, ja, Opa, Oma sich wie Teenager verhalten und Erwachsene irgendwie wie Opa, Oma oder wie auch immer. Also versteht ihr, es gibt da so eine gewisse Ordnung und die ist einfach göttlich. Kannst du anders sehen, aber ich glaube, die Bibel gibt mir da recht. Und damit meine ich nicht, dass die Familie starr hierarchisch ist. Und es geht mir auch tatsächlich nicht darum zu sagen, in der Gemeinde gibt es die Leitung und alles, was die Leitung sagt, musst du genauso machen. Aber es ist schon ein Unterschied, wenn du diese Ordnung beachtest oder wenn du ständig gegen diese Ordnung rennst. Paulus ermutigt einmal und sagt, achtet die Leiter äußerst hoch in Liebe wegen ihres Wirkens. Also nicht achtet sie hoch und habt Angst vor ihnen oder sowas, sondern achtet sie hoch, aber in Liebe wegen dem, was sie machen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch, Brüder und Schwestern, weist die zurecht, die ein unordentliches Leben führen, ermutigt die Ängstlichen oder die Zweifelnden, nehmt euch der Schwachen an, seid geduldig mit allen. Ja, mit allen. Wisst ihr, ich war mal in einer Gemeinde, ich war 13 oder so, 13 Jahre jung. Also ich war eigentlich hauptsächlich hier, aber es gab da noch so eine Jugendgruppe, da waren hübsche Mädchen, okay. Das war auch ein Grund, dass ich da hingegangen bin, aber man hat so gemerkt, okay, irgendwie haben die viele Dienste, die nicht besetzt sind, die haben irgendwie viele Schwierigkeiten so und also Jugendleitung hat auch immer wieder irgendwie so gewechselt. Das war nicht so ganz, lief nicht so flüssig, okay? Und ich bin da hingegangen und ein paar andere mit mir und wir haben da so ein bisschen ausgeholfen, ja? Ich finde, es war auch ganz gut so. Das, also war jetzt auch nicht schlimm. Das, wir hatten Zeit und natürlich, bevor man irgendwie mit seiner Zeit Schwachsinn macht, macht man lieber das. Ja? Und dann habe ich so das Gefühl gehabt, okay, irgendwie geht es hier nicht so wirklich weiter in dieser Jugend. Da bewegt sich nicht so wirklich was. Oder wenn überhaupt, dann bewegt sich ganz langsam was. Irgendwann hat sogar der Pastor dann die Jugendarbeit gemacht, weil es einfach keine Jugendleitung gab. Und nach diesen Jugendgottesdiensten haben wir uns öfter mal so zusammengesetzt, zu zweit, zu dritt, die wir geholfen haben, gedient haben. Und wir haben uns unterhalten über das, was hier eben besser laufen könnte. Und wir waren uns einig, der Prediger oder der Pastor hätte mit dem und dem Ding nochmal was anderes ansprechen können. Und der Gedanke hat die Teenies gar nicht angesprochen. Und wir hatten richtig gute Ideen, was wir an seinem Job noch besser machen könnten. Und versteht ihr, ich habe mich damals unglaublich schlau gefühlt in dem, was ich tue. Ja. Und ich denke mir heute, den absteigenden Ast oder diesen abgesägten Ast, den ich hier gesehen habe, an dem habe ich selber ganz, ganz, ganz stark gesägt. Weil was ist das für eine Kultur, die ich hier präge? Was ist das für eine Kultur des Miteinanders, die ich präge, wenn ich die ganze Zeit da sitze und die ganze Zeit weiß, was er besser machen soll? Vielleicht geht es dir so, dass du denkst, der Bereichsleiter neben mir, der könnte seine Aufgabe besser machen. Aber dann mach nicht einfach seinen Job, okay? Ja. Und Paulus ermutigt uns, das ist so mein Lieblingstext als Seelsorger, aber es ist nicht nur für die Seelsorge gut, es ist immer gut, genau hinzuschauen. Ja, was ist los bei den Leuten? Er sagt, hey, wenn da Unordentliche sind, die ihr Leben irgendwie komisch leben, dann weiß die zu Recht. Da darf es auch mal ein bisschen Kritik geben. Ja. Aber wenn es da welche gibt mit Ängsten, mit Zweifeln, dann sagt er nicht, dann weiß die zu Recht, sondern dann tröstet die, dann ermutigt sie, dann baut sie auf, nehmt euch der Schwachen an, ja, und schaut genau hin. Und was mir auffällt, was für alle gilt, seid, habt ihr aufgepasst? Seid geduldig, genau. Also die Brechstange ist ganz, ganz, ganz selten das richtige Instrument. Und ich merke so, in Familie geht es auch immer wieder drum, auch Dinge auszuhalten, ja. Ich glaube, jeder von uns, der irgendwie versucht, Eltern zu sein, Elternteil, weiß, dass man manches einfach irgendwie aushalten muss. Ja. Und das Tolle an Familie ist doch, dass man da mal schwach sein darf. Dass sich jemand dem Schwachen annimmt, oder? Dass der Aufmerksamkeit bekommt, der schwach ist. Ja. Deswegen weint das andere Geschwisterteil auch nochmal, weil es auch nochmal die Aufmerksamkeit. Aber weil Schwäche einfach auch wieder aufgebaut wird. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ein Riesenvorbild für mich war mein Geschichtslehrer. Ich habe, Griechischlehrer, genau. Mein Griechischlehrer, wobei Geschichte hat er uns auch ein bisschen beigebracht. Aus dem israelischen Volk und so weiter. Er war eben auch Hebräischlehrer. Er hat uns wirklich viel coolen Input gegeben. Man hat richtig gemerkt, wie er für Jesus brennt. Und dann sagt er mir mal auf so einer Konferenz, das hat mich richtig schockiert, er sagt einfach, ja, also diese Lobpreismusik ist für mich ganz schwer auszuhalten. Ich habe gedacht, das ist das Beste auf der Welt, ja. Genau so muss man es machen. Und er hat dann gesagt, aber ich verstehe, dass es weitergehen muss und die Jungen sind dran. So, und wisst ihr, ich fand es einfach wieder mal so ermutigend, wie er einfach akzeptiert oder gesehen hat, ja, es gibt göttliche Ordnungen und ja, es ist nicht immer mein Geschmack. Es trifft nicht immer meinen Geschmack. Lass dich einfügen in Gottes Familie. Hey, lass dich auch einfügen in seine Spielregeln. Lass dich einfügen. weil Gott auch für dich eine Idee hat. Jesus sagt mal, die Gesetzlosigkeit wird zunehmen und so in diesem Maße wird die Liebe erkalten. Gesetzlosigkeit ist, jeder macht sein Ding, jeder macht, wie er will, ja. Jeder baut am besten im Idealfall seine eigene Gemeinde oder klont sich 25 Mal dafür. Aber wirklich wachsen kannst du da, wo du dir ins Leben reinsprechen lässt. Meine Chefin, die jetzt mich zurückgelassen hat oder die jetzt in Mutterschutz geht. Ich habe so überlegt, wofür bin ich wirklich dankbar? Und mir ist aufgefallen, ich bin wirklich dankbar, dass sie diese unangenehmen Gespräche geführt hat. Hat sie auch manchmal gesagt, Martin, ich mag es gerade eigentlich dir gar nicht sagen, das macht mir jetzt keine Freude, aber wir müssen jetzt darüber reden. Und das sind die Dinge, die mich haben wachsen lassen. Ja. Familie hat eine göttliche Ordnung. Füge dich ein. Das heißt nicht, dass, ja, wenn dir irgendwie der große Leiter was sagt, dann musst du zerknirscht niederfallen und dein ganzes Leben bereuen. Du darfst Reife lernen. Du darfst lernen, was ist das, was Jesus dir sagen möchte? Ja, Jesus ist der Hauptleiter auch in dieser Familie. Letzter Gedanke: Familie lebt von herzlicher Anteilnahme. Paulus sagt, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last. Wisst ihr, Paulus ist so jemand für mich, der ist ja eine Wucht an Theologie, der ist irgendwie so eine Wucht an Erfahrung, der hat einfach Gas gegeben, der hat irgendwie so, er hatte was auf dem Herzen, ja, missionarisch zu sein, und dann geht er und dann fährt er dahin und dann fährt er dahin und dann wird er gesteinigt und dann macht er weiter und du hast das Gefühl, der Typ, der rockt die ganze Welt, ja. Aber dann gibt es diese bisschen langweiligeren Kapitel, Römer 16, wo du merkst, der grüßt den da in der Gemeinde und dann grüßt er den da in der Gemeinde, dann grüßt er den da. Weiß jemand, wie viele Menschen er da grüßt? Hat jemand eine Zahl? Okay, also 26. Ich habe mir gedacht, 26 Leute irgendwie zu kennen und zu grüßen, ist ja schon irgendwie Nummer, oder? Er war wirklich mit den Leuten unterwegs. Er war nicht einfach nur der eine, der es gerockt hat und der eine, der alleine irgendwie für sich da die große Show machen wollte. Gemeinde kann ich immer wieder erden, wenn du die große Show machen willst. Ja. Und du kriegst vielleicht nicht den Beifall, den du woanders gekriegt hast, aber okay, weil vielleicht wäre es auch nicht so hilfreich. Und trotzdem, lass uns wertschätzend sein, ja? Also nicht meine Predigt vergessen von vor 2 Wochen. Ja, was mich besonders bewegt hat, auch für Familie, ist dieser Punkt des Tragens. Familie trägt, oder? Unsere Tochter wollte heute Nacht nicht schlafen. Ja, dann trage ich sie. Und dann lacht sie und dann blödelt sie rum und ich denke mir, schlaf doch einfach. Und dann trage ich sie und dann trage ich sie und dann trage ich sie. Und dann trägt sie meine Frau und so weiter. Also geht jetzt auch nicht darum, sondern in der Bibel gibt es einen Mann, der sitzt an einem Teich und er wartet, dass irgendjemand ihn ins Wasser trägt. Die dachten, dieses Wasser heilt ihn, aber gut, sei es drum. Irgendwann mal taucht Jesus auf der Bildfläche auf. Viele Menschen erfahren, Jesus könnte dir helfen. Aber dieser Mann wird nicht zu Jesus getragen. Es gibt 38 Jahre keinen, der ihn von einem Arzt zum anderen trägt. 38 Jahre keiner, den es wirklich interessiert. Wahrscheinlich haben die meisten ihn vergessen. Und ich habe mir schon gedacht, wo war die Familie? Wo war da seine Familie? Kann doch gar nicht sein. Kann doch nicht sein, dass niemand da ist für ihn. Und dem begegnet Jesus. Und Jesus stellt ihn auf die Füße, dass er wieder selber gehen kann. Aber weißt du, das ist nicht Gottes Idee in Gemeinde, dass irgendjemand da ist und er braucht es, getragen zu werden, und niemand interessiert's. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer wieder ins Herz, in den Geist hineinreden lassen, dass wir diese stille Zeit, wann auch immer, an unserem Tag machen, wo wir sagen, Gott, hast du irgendwie einen Menschen, wo ich mal nachfragen soll, wie es dem geht? Gibt es da irgendjemand, wo ich vielleicht derjenige bin, der sich kümmern soll? Und die Pharisäer haben so viel richtig gemacht, aber Jesus, er kritisiert sie und er sagt, Matthäus 12, Vers 5, ihr behauptet, man darf seinen hilfsbedürftigen Eltern die Unterstützung verweigern, weil man doch stattdessen Gott dient mit seinem Geld. Aber wie recht hatte Jesaja, 2 Verse weiter, wenn er schreibt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber mit dem Herzen sind sie nicht dabei. Und deswegen ist immer so wieder wichtig, dass wir uns überlegen, wo schlägt Gottes Herz für dich und mich? Was will er mit mir heute tun? Wo möchte er, dass ich dieser Familie ganz neue Getragenheit schenke? Weil das Schöne, was ich auch erleben durfte, also bitte nochmal, wenn du das so erlebst übrigens, ja, wenn du sagst, hey, da ist niemand, der mich trägt, ich will dich aufrufen, melde dich, ja, auch da darfst du selber Reife lernen und selber auch einen Schritt gehen und sagst, hey, ich brauche jemanden, der mich trägt. Aber nochmal verstärken dafür, ich habe einen Moment erlebt, wir haben eine Taufe gemacht und irgendwann das kalte Wasser hat mir vielleicht nicht so gut getan, mein Körper kam nicht so klar, vielleicht waren es aber auch die Mücken und alles, was da rumfliegt. Ich habe so eine Sekunde gehabt, wo ich gedacht habe, jetzt wird irgendwas komisch mit mir. Und das ging wirklich wie Zeitlupe, die Zeit. Ganz spannend für mich. Habe sowas sonst nie erlebt und also mir geht's auch gut, ja. Ich dachte nur, jetzt stimmt irgendwas nicht. Und dann habe ich gedacht so, okay, vielleicht irgendeine Mücke hier, vielleicht irgendein heftiger Virus, vielleicht irgendwas ganz Schlimmes. Vielleicht bin ich gleich im Krankenhaus oder gar nicht mehr auf der Welt. Aber ich muss noch kurz irgendjemand von der Gemeinde informieren. Das war der einzige Gedanke, wo ich wusste, das muss ich noch tun. Wenn ich in so einer Krise drin bin, dann muss jemand davon wissen. Und ich bin auch irgendwie zu Alex hin und gesagt, irgendwas stimmt nicht mit mir. Er weiß es genauer. Und dann war ich weg. Und wisst ihr, in den Sekunden danach und in den Minuten danach, ich wusste, man kümmert sich um mich. Man wird sich schon um mich kümmern. Egal was ist, ja. Und wenn ich morgen im Rollstuhl aufwache, man kümmert sich um mich. Aber verstehst du, ich sag diesen Punkt, weil wenn in deinem Leben Sturm ist, wenn in deinem Leben gerade, keine Ahnung, der Teufel dich umkämpft oder was auch immer, dann wird es möglicherweise niemand in der Gemeinde mitkriegen. Und dann ist es ein guter Reifeschritt, wenn du sagst, ich lebe als Familie und ich lebe Gemeinde als Familie und ich werde mir jemand finden, mit dem ich ins Gespräch gehe. Lass dich einfügen in ein tragfähiges Team. Sei auch selber derjenige, der trägt, ja, und lass dich tragen. Amen. Amen. Ihr dürft gerne eure Augen schließen. In der Vorbereitung habe ich über einen Mann gelesen, der Wolfgang Müller, der seiner Mutter erklärt, dass er sich in Gott verliebt hat, in Jesus verliebt hat. Und der einfach feststellt, dass das das Beste, was mir passieren konnte. Und seine Mutter sagt zu ihm, hey, du verpasst doch dein ganzes Leben, du bist so jung, er ist gerade mal 18. Und er sagt, hey, nee, jetzt habe ich das Leben gefunden. Jetzt habe ich das Leben gefunden. Wenn du heute hier bist und sagst, du möchtest das Leben finden und du möchtest dich auf die Suche nach Jesus machen, darfst du jetzt deine Hand heben. Ist jemand da? Schön. Schön. Jesus verspricht dir, wer sucht, wird finden. Ja, wenn du mich von ganzem Herzen suchst, werde ich mich finden lassen. Jesus, ich bete jetzt für die, die sich gemeldet haben und für die, die das am Bildschirm tun oder sonst irgendwann diese Entscheidung treffen. Herr, hilf ihnen, den nächsten Schritt zu gehen. Hilf ihnen, Geschwister in Familie, in Gemeinde zu finden. Hilf ihnen, den Gehorsamsschritt zu gehen und diesen kleinen Schritt zu gehen, den du ihnen aufträgst. Danke, dass du nicht gleich 25.000 Sachen verlangst, sondern uns Schritt für Schritt begleitest, Jesus. Amen. Und wenn noch jemand hier ist und du sagst, irgendwie Familie, Gemeinde, irgendwie habe ich da Schwierigkeiten, dann möchte ich das jetzt nicht in diese Entscheidung unbedingt reinpacken. Ich will dich aufrufen, dass du eine praktische Sache machst, dass du heute irgendwas Praktisches tust, ja. Dass du mir jetzt nicht deine Hand zeigst, sondern dass du ganz praktisch irgendwo guckst, ah, da ist was kaputt gegangen, da kann ich praktisch vielleicht was tun. Den ersten Schritt gehen oder meinen Gebetsspaziergang machen oder auf diesen Menschen zugehen und sagen, hey, du, sorry, oder lass uns neu anfangen oder was auch immer. Ja, lass uns mit dieser heiligen Familie so umgehen, wie Gott sie es wünscht. Nicht wie wir es manchmal für richtig halten, wie Gott sie es wünscht. Amen.